Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wenn man sich die Nachrichten über diesen Anschlag in Hanau anschaut, dann, ich habe mal auch versucht, dieses Pamphlet ein wenig zu lesen, das dieser Attentäter dort vorher verfasst hat und veröffentlicht hat, ist man schon fasziniert, wie Menschen sich ein gigantisches Lügengebäude zusammenschustern können. Natürlich, man kann sagen, er war vielleicht krank, das war er sicher irgendwo auch, aber es ist auch etwas durchaus Typisches, was in unserer Welt öfter geschieht und was auch schon an anderen solchen ähnlichen Situationen und Anschlägen passiert ist, letztlich auch im ganzen Terrorismus ja passiert, dass Menschen Lügen glauben, die sie sich selber vorher zusammengereimt verfasst haben. Ich bin diese Tage auf einen Bibeltext gestoßen. Im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Thessaloniker schreibt er sogar fast ein bisschen bedrohlich, dass Gott jene, die verloren gehen, mit allen Mitteln der Ungerechtigkeit täuschen wird. Denn sie haben sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen, durch die sie gerettet werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge glauben. Eine interessante Vorhersage. Ich glaube nicht, dass Gott das in dem Sinne quasi so will oder über Menschen verhängt, sondern es ist eher im Menschen selber drin. Wenn er der Wahrheit sich entzieht, wenn er sich der Wahrheit verschließt, dann beginnt er der Lüge zu glauben. Und die Wahrheit ist für uns eben etwas Absolutes. Es gibt für uns eine Wahrheit, die nicht unserem menschlichen Geschmack oder unseren menschlichen Wünschen irgendwie untergeordnet wäre. Und wir leben in einer Gesellschaft, die diese Wahrheit eben nicht mehr hören will. Die Beispiele sind so offensichtlich, das bezieht sich jetzt nicht so sehr nur auf Gewalttaten, sondern denke ich auf die gesamte gesellschaftliche, ideologische Umgebung, in der wir uns mehr und mehr befinden. Ich denke vor allem an die Lüge, dass eben nicht mehr der Mensch aus Mann und Frau besteht, wie man uns es heute sogar schon durch Gesetze vorgaukeln will. Als gäbe es ein drittes Geschlecht, was biologischen Schmarrn ist. Das ist einfach eine Erfindung, eben eine Lüge. Oder ähnlich schon mit der Tatsache, wir Menschen könnten bestimmen, wessen Leben lebenswert ist. Vor allem, wir könnten selbst bestimmen, wann das Leben eines Menschen beginnt. Es beginnt eben mit der Empfängnis. Es beginnt eben mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, was biologisch ebenfalls eigentlich unbestritten ist. Aber der Mensch will diese Wahrheit nicht haben, weil sie ihm manchmal unangenehm eben wäre. Also erfindet er eine neue Wahrheit und die ist simpel eine Lüge. Ich glaube, so können wir vieles in unserer Umwelt auch immer mehr verstehen, warum auch die Politik letztlich scheitert. Ich war fasziniert, dieser Tage auch mal einen Zeitungsartikel zu lesen, wie auch Journalisten bereits wahrnehmen, dass die Politik nichts mehr fertigbringt, also Probleme kaum mehr einer wirklichen Lösung zuführt. Man versucht immer nur sozusagen von einem Defizit sich zum nächsten gerade mal rüber zu retten. Und das hat mit dieser Lüge zu tun, denn die Lügen haben lange Nasen oder kurze Beine. Das heißt, langfristig fällt die Lüge in sich selbst zusammen, weil man sich an ihr nicht festhalten kann, weil sie keinen Gehalt hat. Sie ist mehr nur so ein äußerer Schein, der dem Menschen zwar angenehm ist, aber hinter dem es an Gehalt, an Wahrheit eben fehlt. Und ich denke, das ist ein Stück unserer christlichen Berufung in dieser modernen Welt, auch wenn sie nicht mehr gerne gehört wird, den Menschen trotzdem in Liebe, ohne moralischen Zeigefinger, das ist ein bisschen schwierig, aber trotzdem in Geduld und in Liebe die Wahrheit immer wieder anbieten. nicht aufdrängen, aber sie zumindest so verkörpern. Wir kennen das ja auch in der Evangelisation, wir sprechen davon, wir wollen nicht überzeugen, aber wir wollen bezeugen. Überzeugen würde heißen, ich will unbedingt einen anderen zu meiner Wahrheit jetzt, von der ich überzeugt bin, eben hinbringen. Nein, das muss noch nicht mal unbedingt sein, denn die Überzeugung muss irgendwie von den Menschen selber dann kommen oder Gott kann sie nur ihm schenken. Wir haben aber die Aufgabe, diese Wahrheit in unserem eigenen Leben möglichst überzeugend zu bezeugen. Und ich denke, das ist sehr wohl heute oft gefragt, das werdet ihr oft auch selbst erleben. Es kommt zu einer Diskussion, man lästert wieder mal über Kirche oder ihre altmodischen Ansichten, aber dann kann ich wenigstens so ganz simpel mal sagen, ganz so blöd halte ich das auch wieder nicht, was die Kirche da seit Jahrhunderten glaubt, wenn man doch mal hinschaut. Es ist doch so. Also man kann, denke ich, mit guten Argumenten, oft noch nicht mal mit religiösen Argumenten, auch mit natürlich von der Naturwissenschaft her einsichtigen Argumenten die Wahrheit unserer Kirche vertreten. Und das würde ich euch immer auch empfehlen, beschäftigt euch mit diesen Fragen, dass wir Wahrheiten inhaltlich auch vertreten können. Dazu helfen uns übrigens auch die Alpha-Kurse. Die sind sehr grundsätzlich ausgerichtet, dass man die Fundamente des Glaubens irgendwo selbstverständlich, aber solide eben kennt. Und da seid bitte nie irgendwie so überheblich, ich weiß doch schon alles. Keiner von uns kennt die Geheimnisse unseres Glaubens, auch die Fundamente schon irgendwie ganz. Du hast dich bisher immer nur an diese Dinge angenähert und du wirst es auch weiter nur immer weiter fortschreiten. Aber es ist sehr, sehr wertvoll für unser Leben, um die Wahrheit des Glaubens in uns zu stärken, dass wir immer wieder neu uns auf diese Dinge einlassen. Nächste Woche startet unser Frühstückskurs. Ich lade euch herzlich ein, ab Donnerstag um 9 Uhr wieder in unser Antoniushaus. Wir freuen uns, vielleicht wenn auch ganz einfach normale Gottesdienstbesucher sich immer wieder neu auf diese Weise stärken lassen, um fester zu werden in der Wahrheit. Nicht um sie anderen über den Schädel zu hauen, sondern um einfach fähig zu sein, davon zu erzählen, wenn man gefragt wird. Ich denke, diese Tage gehen aber noch ein Stück tiefer. Wir haben in diesem Anschlag und in anderen Fällen einfach den Hass auch erlebt, der auch interessanterweise sich aus der Lüge nährt. Und wenn unsere Gesellschaft mehr und mehr in Hass sich zerreißt, was sie tatsächlich, glaube ich, auch statistisch tut, was auch neutrale Beobachter wahrnehmen, dann liegt es auch daran, einmal, dass wir der Lüge mehr Raum geben, aber eben auch, dass wir meinen, der Hass würde etwas bewirken. Es gibt dieses schöne Zitat, ich denke, ich habe es, glaube ich, hier voriges Jahr, meine ich, einmal schon mal verwendet, aber ich weiß, so gut ist, dass es immer der Wert ist, neu auszusprechen. Du trinkst, wenn du hast, dann trinkst du das Gift und hoffst, dass der andere daran stirbt. Ja? Wenn du den anderen hast, vergiftest du dich selbst. Man kann es auch bei diesem Attentäter sehen. Sein Hass hat ihn selbst getötet. Tatsächlich. Sogar noch seine Mutter hinzu. Das ist interessant. Wir meinen, wir hätten irgendwie ein Recht oder es würde uns scheinbar sogar irgendwie gut tun zu hassen, weil ich damit mich räche an dem anderen, dass er mich jetzt irgendwie zurückgesetzt hat oder was weiß ich, oder dass er irgendwie mir einfach nicht passt. Aber eigentlich zerstöre ich mich selbst. Wir müssen den Hass entlarven. Auch in der Öffentlichkeit. Wenn irgendwo Hass über Menschen ausgesprochen wird, egal welcher Zusammenhang, dann denke ich, es ist schon unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, dass dieser Hass dir selber nicht gut tut. Dass du dich selber ins eigene Fleisch schneidest. Und aus dem heraus kann man dann auch schon das den Menschen beibringen, was er uns heute Jesus im Evangelium gelehrt hat, dass wir eben unsere Feinde lieben. Beim Hass vielleicht noch ein zweites Zitat, auch das habe ich, glaube ich, schon öfter verwendet, aber es gehört genauso dazu. Wenn wir, und gehört zur Feindesliebe, wenn wir unsere Feinde hassen, geben wir ihnen große Macht über unser Leben. Macht über unseren Schlaf, unseren Appetit, unsere Gesundheit und unsere Geistesruhe. Das Zitat stammt von einem ursprünglich einem Schotten, Andrew Carnegie, der in den USA ein reicher Mann geworden ist durch Stahlproduktion im 19. und 20. beginnenden 20. Jahrhundert und der damals zeitweise der reichste Mann der Welt war. Aber er hat gerade auch in der Beobachtung der vielen Feinde, die er gehabt hat, entdeckt, dass es ihm gar nicht gut tut, wenn er den Feinden mit Hass begegnet. Und genau das ist, glaube ich, das, was Jesus uns in der Feindesliebe vor Augen legt. Entdecke für dich den Vorteil, wenn du deine Feinde nicht hast, sondern ihnen vergibst. Ja, wenn du zur Liebe kommst. Wie kommt man zur Feindesliebe? Das ist vielleicht uns wichtig, dass wir auch einen Weg dahin sehen, weil wir ja wissen, dass Feinde uns natürlich zunächst einmal Menschen sind, die wir nicht sehen wollen, die wir von uns wegverweisen, die wir ablehnen. Ich denke, entscheidend ist, dass wir bei der Feindesliebe beginnen, hinter der Feindschaft des anderen sein Elend zu entdecken. Ein Mensch, der mich hasst, ist für mich zunächst einmal zwar jemand, den ich natürlich deswegen gerne von mir weise, den ich irgendwo, mit dem ich nichts zu tun haben will, aber der letztlich doch mit seinem Bösen, mit dem er mir begegnet, doch auch nur ein armer Mensch ist. Wir sagen ja so schön bei uns salopp, das ist ein armer Teufel. Was durchaus eine gute Kombination ist, wir wollen ja niemanden dämonisieren, es geht jetzt nicht darum, dass er wirklich irgendwie teuflisch beeinflusst ist, das mag sogar vielleicht teilweise sogar sein, keine Ahnung, aber er ist ein armer Teufel. Das Böse, das sich in ihm zeigt, ist Produkt einer Armut. Und genau das ist auch der Ansatz, den Jesus übrigens auch im Wort Barmherzigkeit ja lehrt, ein Herz zu haben für die Armut des anderen. Das deutsche Wort Barmherzigkeit kommt eigentlich von Armherzigkeit. Das B brauchen wir im Deutschen nur, weil es sprachlich irgendwie besser damit aussprechbar ist. Mit dem Herzen auf die Armut deiner Feinde schauen. Und dann hast du nämlich auch eine Brücke des Mitleids, eine Brücke der Liebe. Dann kannst du auch Feinde lieben, wenn du in ihnen das Elend siehst, das sich in ihnen offenbart, dass jemand es nötig hat, so zu sein, wie er sich mir eben feindlich gebärdet. Hinter allem Hass und jeder Feindschaft steckt die Lüge, mit der sich der Mensch selber anlügt, dass es ihm gut täte, eben zu hassen. Er merkt nicht, er weiß nicht, er will es nicht wahrhaben, dass dieser Hass, diese Feindschaft ihn selber schädigt. Und wir können durch ein Zeugnis der Wahrheit und der Liebe Menschen helfen, zu merken, wo sie enden, wenn sie sich nicht eines Besseren belehren lassen, wenn sie nicht von diesem Hass lassen können. Die Welt braucht uns als Zeugen der Vergebung, der Feindesliebe, der Wahrheit.